So, läuft.
Dosenfischen.
Der Podcast.
Live aus dem Küchenstudio.
Ausgabe.
Da, 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 da.
50. So ist es. 50 Ausgaben. Ja. 68 eigentlich, ne? Oder?
68.
Oder was?
68
Podcasts. Alles nur fake, alles nur gestellt.
50 Podcasts.
Nee, wir haben ja schon irgendwie uns überlegt, was wir zu einer B-Nummer machen und, und was ein regulärer Podcast ist. Mhm. Nee, insofern sagen wir schon, das ist jetzt hier der 50. Die 50. reguläre Ausgabe, das ist sowas wie bei Bands, auch bei uns Singles gibt, ne, so Auskopplungen und so, zählen eben in der Diskografie nicht mit.
Richtig.
Ist halt so.
Und eigentlich ist es ja dann immer, wenn so ein Zeitpunkt erreicht ist, entweder kriegt man Platin oder man macht ein Best-of-Album, ne?
Das ist eigentlich überhaupt mal eine total gute Idee.
Ein Best-of?
Also ich weiß nicht, ich hab schon Déjà-vu, vielleicht habe ich das schon mal irgendwo gesagt. Eine Software, die automatisch aus allen 67, 68 Podcasts so einen neuen macht.
Mhm. Das ist dann so ein GEMA-Kunstwerk, wie der Aktionskünstler gerade gemacht
hat. Das können wir dann auch mit 70.000 Anträgen.
Zitaten.
Nee, wir sind beide nicht Mitglied der GEMA, das wird nichts.
Ja, was auch ganz gut so ist.
Wäre auch Quatsch, wenn man Sachen unter Open Source veröffentlicht. Wäre es echt Unfug.
Geh mal in die Küche.
Ne? Ja, und der CC, nicht Open Source. Open Source.
Naja. Ja, ja.
Open Content. Du weißt, ich
Open ID. Open
die Buzzwords kann ich gut, aber ich bin ein Busfahrer.
Ja, auch nicht schlecht. Ja, Ausgabe 50. Und wir hatten ja in Vorbereitung dieser doch sehr denkwürdigen Zahl die irre Vorstellung, wenn wir Ausgabe 50 machen, dann brauchen wir auch den Beitrag 500.
Ja, das lag einfach nahe. Ne? Genau. Wir hatten ein paar und 20 noch zu machen und das erschien uns realistisch.
Ja. Und dann, da wir den Content ja alleine nicht leisten konnten in diesem Zeitraum, haben wir mit einer waghalsigen Aktion, ich glaube, unsere Hörer jetzt erstmal für die nächsten Wochen beschäftigt. Ne?
Ja, also vor allem die Blogleser.
Ja.
Also entweder wir haben sie beschäftigt oder wir haben sie komplett verprellt.
Ja.
Da bin ich nicht ganz sicher. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir sie verprellt haben erstmal und sie sich gesagt haben, pass auf, lass die Jungs jetzt erstmal hier das mit den vielen, lass erstmal vorbeigehen und dann kommen wir wieder und lesen das alles mal in Ruhe.
Genau, also sind so viele tolle Beiträge da zusammengekommen, die alle absolut lesenswert sind. Die werde ich auch nochmal alle in Ruhe nachlesen, weil selbst ich das nicht geschafft habe, alle zu lesen. Ja, in der Tat. Die werden wir auch nochmal wieder rauskramen bei passender Gelegenheit, weil es einfach Perlen sind.
Ne? Absolut.
Also es ist auch mal eine andere Schreibe im Blog, was ja auch immer sehr gut ist. Und das sind echt tolle Beiträge geworden.
Auch so Themen, die wir nie beackern könnten.
Ja, ja.
Ne?
Cachen in irgendwo.
Ja. Ja, ja, also bestimmte Sachen könnten wir einfach gar nicht. So Bergwandern zum Beispiel. Mhm. Wann warst du das letzte Mal Bergwandern?
Ja, oder im Vatikan cachen.
Im Vatikan. Wobei das ja eigentlich nicht als Gastbeitrag zählt, weil Ivano ja einen Schreibzugang hat.
Ja.
So. Oder auch mal Oceans Schreibe im Blog zu haben.
Mhm.
Ne? Oder auch Hans Faller, da finde ich, hat auch einen sehr schönen Beitrag abgeliefert.
Oh, und Oceans Beitrag habe ich gelesen, weil ich ja ein paar Tage später auch mit dem Zug gefahren bin. Und da war ich schon so ein bisschen aufgeregt dann. Der Zug fand ich nämlich immer stressig.
So weit ist es
dazu
schon.
Dazu später nochmal mehr. Ja, jedenfalls, wenn dieser Podcast zu hören ist, ist auch der 500. Beitrag auf dosenfischer.de erschienen. Ja, mein Gott, 500 Beiträge.
Heftig. Nein, nein, wir hätten, also was wir von vornherein vermeiden wollten, war natürlich, dass wir anfangen, so Einwortbeiträge oder so kurze Gedanken en masse zu veröffentlichen.
Mhm.
Da wir ja eine Weile schon bloggen, wissen wir durchaus, wie man Masse macht in Sachen Beiträgen.
Mhm.
Aber das war ja genau nicht das Ziel. Sondern diese lustige Sache sollte ja irgendwie auch ein bisschen... Naja, und dann kam halt die spontane Idee. Es war wirklich ziemlich spontan. Am Morgen nach dem Podcast habe ich so irgendwie vor mich hin überlegt, wie kann man, habe ich dich gefragt. Und dann haben wir halt einfach angemailt. Und ich muss sagen, ich kann alle, die es uns... Also die gesagt haben, oh Mann, nee, das ist nichts für uns, kann ich super gut verstehen. Also wir haben auch Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, so mal so einen Beitrag bei euch gerne, aber nicht hier so in dieser Masse. Denn... ohne Frage, da ist jetzt... Also, sagen wir so, ich habe, wenn du dich erinnerst, stand ich ja mal der quasi kommerziellen Bloggerei sehr kritisch gegenüber. Mhm. Stehe das, ist nach wie vor so, weil ich nämlich immer den Eindruck hatte, dass Blogs, die ich gerne lese, plötzlich anfangen, nur aus suchmaschinenrelevanten Gründen bestimmte Beiträge zu machen. Ne? Also sie machen sie nicht mehr, weil sie Blogger sind und Bock haben, irgendwie zu schreiben, worauf, wonach ihnen ist, sondern sie machen es, um Suchmaschinen zu überlisten, um bestimmte Leser anzusprechen, um bestimmt, ne, so. Das hat mich ziemlich genervt. Und die Richtung der Kritik kann ich auch am allerbesten verstehen.
Ja.
Ne, dass man bei jedem Beitrag, den wir veröffentlicht haben in dieser einen Woche jetzt, denkt, mein Gott, das machen die doch jetzt nur, um ihre blöden 500 voll zu kriegen. Ja. So. Wer sich die Beiträge durchliest, sieht, dem ist nicht so.
Ja.
Weil das sind wirklich alles sehr, sehr schöne Texte.
Und nicht nur Texte, sondern es gibt auch einen Gastbeitrag in Audioform, und zwar von Alex Schweigert. Alex and his Invisible Orchestra.
Das durfte ich mir ausdenken.
Ja, mit dem Trailer zum 50. Podcast. Coole Sache, habe ich heute nochmal auf Arbeit gehört, richtig über die große Anlage. Das war richtig lecker.
Du hörst auf Arbeit über die große Anlage, ja?
Ja, ja.
Das ist
ja
auch Luxus. Mhm. Mich hat heute Marco hier, Xibalba, hat mich heute schon angechattet. Ich hatte irgendwas zu ihrem Podcast gesagt. Du darfst auf Arbeit Podcasts hören. Nein, aber ich kann.
Genau. Ja, das war die Aktion 50-500. Mein Gott.
Die jetzt hiermit auch ihren Abschluss findet.
Und ganz genau so ist es.
Und es gibt nichts zu gewinnen. 50-500.
Schön gelaufen. Ausnahmsweise nichts zu gewinnen, genau.
Ja, und die schönste Form, das eben auszudrücken, hat tatsächlich Alex Schweigert gewählt, der ja lustige Stimmen 50-500 sagen lässt. Und ich glaube, das eine heißt Dosenfischer, ne? was die Stimme da sagt.
Der zählt ja dann auch hoch, ne? In diesem.
Da meinte Alex, wir haben nämlich in dem Zusammenhang telefoniert, meinte er, da seht ihr mal, wie viel das eigentlich ist.
Stimmt, wenn man das hochzählt, dann merkt man das erst.
Ja, so ein Musikstück.
Das ist wohl wahr, ja.
Nee, sehr geil. Und wie gesagt, bei Synthies, ich habe es schon in den Kommentaren, bei Synthies geht mir das Herz auf.
Mhm.
Ne, da das kommt meine so 80er-Vergangenheit,
ja. Kommt hey, hoch. Depeche Mode.
Oh.
Na, sag ich nur.
Ja, ja.
Ja, kommen wir wieder zu etwas ganz anderem, nämlich zum Geocachen.
Was?
Es gibt immer so Themen am Rande, die einem hin und wieder über den Weg laufen, wo man dann denkt, hey, das hat mir eigentlich noch gefehlt zu so einer Geschichte. Also was ich ja häufig habe, ist der Umstand, ich fotografiere sehr viel, auch wenn ich cachen bin, und habe dann hin und wieder das Problem, dass ich erst Tage später die Kamera an den Rechner anschließe, die Bilder dann irgendwie auf der Platte habe, gucken muss, dass ich Bilder und Tracks beispielsweise zusammenkriege, um die vernünftig zu geotaggen. Und da ist mir was über den Weg gelaufen, möglicherweise ist das dem einen oder anderen schon bekannt, mir war es bis dato nicht bekannt, und zwar das Produkt iFi, also i wie Auge und Punkt Fi am Ende, das heißt aber richtig auch iFi. Und was ist das? Das ist eine SD-Karte, die man in die Kamera einlegen kann, in die Digitalkamera, und die stellt dann nicht nur Speicherkapazität zur Verfügung, sondern hat auch noch einen Wireless-Adapter on board und kann demzufolge die Bilder über den nächsten Hotspot, muss natürlich einer sein, so irgendein Lost Place unterwegs sieht es wahrscheinlich schlecht aus, aber die das halt über einen Hotspot dann entweder auf den Rechner oder auf einen der vielen Online-Bilddatenbanken, Bildarchive schubsen kann. Das gibt es in mehreren Ausstattungen und in der sogenannten, ich glaube das heißt in Explore-Ausstattung, gibt es das sogar mit einer Geotagging-Funktion. Ich habe erst gedacht, hey, was haben die denn da noch mit eingebaut? Aber nein, das ist relativ banal. Von den Standorten der Hotspots, die bekannt sind, so sie denn bekannt sind, werden einfach die Koordinaten abgegriffen. Das heißt, es ist nicht akkurat der Punkt, wo man das Bild geschossen hat, sondern es wird der Hotspot genommen und dann die Koordinaten an das Bild mit rangeschrieben in die EXIF-Dateien und dann sind die gegeotaggt.
Das heißt, es werden in Kürze tausende Fotos aus dem McDonald's ratzfatz ins Internet wandern, ja?
Im schlimmsten Fall,
weil
ja.
Es geht.
Also es dürfte ja dann höchstwahrscheinlich auch mit Handys funktionieren, nehme ich einfach mal an, wobei da hast du natürlich Wireless eigentlich schon drauf. Ich bin tatsächlich am Überlegen, weil das preislich eigentlich geht, also diese Explore-Karte, gut, die kostet $129 oder $130, aber die Home-Karte kostet $80, das mal auszuprobieren oder mir im Fotoladen meines Vertrauens so ein Ding mal zu leihen. Wir kennen ja beide jemanden, der fotografisch da sehr bewandert ist um einfach mal zu sehen, wie das tatsächlich funktioniert. Also stell es mir noch ein bisschen schwierig vor, weil du musst da irgendwie den Hotspot ja auch mit deinem Dingens irgendwie, also du musst dich ja da einloggen, verbinden, ja, wie auch immer. Sind ja nicht nur freie
Hotspots. Das genau wäre meine Frage. Also wo zum Beispiel, ja, hinterlege ich die Daten für den Hotspot?
Ja. Und auch das Geotaggen stelle ich mir noch etwas schwierig vor, weil es müssten dann ja eigentlich öffentliche Hotspots sein, weil von meinem Zuhause oder von deinem hier wird niemand die Koordinaten haben. Aber auf jeden Fall halte ich das für eine ganz spannende Geschichte. Was jetzt für mich die Weiterentwicklung wäre oder eine alternative Entwicklung, wäre so eine SD-Karte mit einem UMTS-Chip oder sowas dann drauf. Ne? Also dass du halt ohne ein WLAN und wirklich von jedem Ort, wo du halt irgendwie eine Datenverbindung hinkriegst über ein Mobilfunknetz, dann die Bilder überträgst, weil da ist, glaube ich, die Möglichkeit, die Person oder das Objekt zu orten, wesentlich besser gegeben und du bist halt unabhängig von irgendwelchen Hotspots, die ja dann in 100 Meter Entfernung stehen.
Ja, vor allem eben, also wenn ich mir jetzt so die ganz klassische Anwendung vorstelle, ne? Wir sind auf einer Geocaching-Tour, fotografieren wie die Weltmeister und ich habe dann bei einem wunderschönen Ort die Koordinaten eines Hotspots, der Kneipe, McDonald's, wie gesagt, ist ja im Moment offensichtlich sehr gefragt in der Hinsicht. Die habe ich dann auf dem Foto, das nützt mir überhaupt nichts. Mhm. Also das ist dann wirklich voll für den Arsch. Eigentlich, also es klingt erstmal gut,
ja,
aber ich glaube, es klingt so gut, wie viele Dotcom-Firmen in der Blase 2000 gut klangen. Mhm. Ne, man weiß eigentlich nicht so genau. Mhm. Also ich wüsste jetzt keine Anwendung, die funktionieren würde nur mit Wi-Fi, für mich persönlich, sondern da würde ich echt, wie du sagst, das UMTS-Modul könnte ich mir sinnvoll vorstellen, aber das andere,
ja. Also ich bin gespannt, wie es tatsächlich funktioniert. Wenn das schon jemand hat, gerne einen Erfahrungsbericht mal her. Weil ja, die Geschichte an sich finde ich eine echt clevere Idee, weil das fehlt ja eigentlich immer. Ne? Es fehlt ja unterwegs eine Möglichkeit, sag ich mal, relativ preiswert die Bilder sofort zu übertragen. Also was macht man bislang? Entweder hat man die Digitalkamera irgendwie schon am Laptop dran, ne? Und macht dann so à la Studio irgendwie so die Geschichten fertig. Oder du packst halt deine Karte oder deine Kamera irgendwann, wenn du wieder am Rechner bist, an selbigen, um die Bilder zu übertragen. Und von daher finde ich das mit so einer Karte, also die Technik begeistert mich erstmal, muss ich sagen, dass man auf so eine SD-Karte so ein Wireless-Zeug mit draufpackt. Aber wie gesagt, ich teile da deine Bedenken doch ausnahmsweise mal.
Ach, die scheint mir so ein extremes Nerd-Produkt zu sein.
Ja, ja.
So, liegt nachher in der Schublade. Mhm. So, will man haben, liegt nachher in der Schublade.
Ja.
Aber du hast doch auch was rausgefunden, was nachher den Rechner irgendwie betrifft. Was sehe ich denn hier? Acrobat 9.
Genau, ich hatte ein bisschen Zeit zu lesen und
habe... Bahn gefahren, wa?
Ja, komme ich ja gleich nochmal zu. Und habe dann in der T3N das Magazin, für das unser geschätzter Freund Yatti arbeitet.
Ah,
Ein Hinweis darauf gefunden, dass in der Adobe Acrobat 9 Pro Extended, werden auch immer interessanter und länger die Namen, es eine Möglichkeit gibt, mit Karten zu arbeiten, die georeferenziert sind. Da gibt es, das posten wir in dem Beitrag nochmal, so eine kleine Demo, wie das funktioniert. Da kann man halt Karten, die in einem PDF-Dokument sind, dann mit Positionswerkzeugen überprüfen, bearbeiten und kriegt dann halt auch die Koordinaten.
Mhm.
Ist natürlich für die, sag ich mal, für Otto Normal in der Praxisanwendung ein bisschen, ja, wird wahrscheinlich nicht so häufig genutzt, sag ich mal vorsichtig. Weil erstens dieses Pro Extended natürlich ein Heidengeld kostet und zweitens, MapSource oder OSM da entsprechend irgendwie ein Gegenstück zu bieten und dafür brauche ich kein Acrobat 9. Aber wer Acrobat 9 wiederum hat und mit solchen Daten zu tun hat, für den ist das möglicherweise nochmal ein extra Feature obendrauf. Also ich finde es ganz interessant, dass man halt in solche Richtungen da arbeitet. Klar, irgendwelche 3D-Geschichten machen sie ja schon länger mit Acrobat, aber dass jetzt halt auch Geodaten da eine Rolle spielen, das finde ich ganz spannend. Aber das nur mal so der Vollständigkeit halber, was da noch gerade so passiert.
Was man an solchen Beispielen ja viel eher sieht, ist, wie sehr Georeferenzierung, wie sehr Koordinaten, wie sehr Geotagging mittlerweile im normalen Leben ankommt.
Ja, und auch, ne, bei Otto Normal. Also das ist halt auch für viele Leute, auch aus meinem bekannten Freundeskreis so, die arbeiten in der Tat schon irgendwie mit Karten in irgendeiner Form oder mit Koordinaten in irgendeiner Form. Sei es nun das Navigationsgerät fürs Auto, ne? Oder sei es irgendwie eine Routenplanung oder sowas. Und da ist der Schritt dann immer gar nicht so weit. Ne? Und wenn man sich darüber unterhält dann und was machst du denn mit diesem Gerät? Und na, das ist ein 60 CSX und dies und jenes. Ach ja, das kenne ich, das nutze ich ja auch. Also da sind die Entfernungen gar nicht mehr so da, ne? Also so technisch gar nicht mehr da eigentlich.
Ja, was dann, finde ich, auch die Diskussion müßig macht, die ja auch uns betrifft, wie viel Geocaching soll man der Öffentlichkeit mitteilen? Mhm. Mhm. Je mehr GPS-Empfänger die Öffentlichkeit hat, desto eher kommen die von ganz alleine drauf. Da braucht es schon mittlerweile gar keine Zeitungsartikel mehr. Der Suchbegriff, ne? Alles internetaffine Leute, das verbreitet sich von selbst. Also das wird man auch nicht mehr aufhalten können. Das wird kein Geheimsport mehr werden. Das ist halt so.
Also ist es nicht mehr und wird es vielleicht in 20 Jahren dann wieder sein, wenn es andere Sachen gibt und das Interesse so ein bisschen nachlässt für so eine Geschichte. Aber das sehe ich ganz genauso. Also da sind natürlich Firmen wie Garmin und Co. mächtig am Reindrücken in den Markt und das wird sich davon ganz alleine ergeben. Und ja, wir sind dann die stillen Protagonisten und beobachten, was dort passiert und erzählen drüber.
Was ich übrigens in dem Zusammenhang gefunden habe und was das ja wieder stützt, es gibt ein Outdoor-Handy von Sony Ericsson. Das habe ich nicht gewusst. Das sieht auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nur mäßig Outdoor aus. Mhm. das ist das C702. Das ist mal ganz normal, wie so ein Sony Ericsson schon seit einer Weile aussieht. Mhm. Aus, ganz. Ne? Ja. Aber dafür gibt es, und das ist das Besondere, jetzt Swiss Map Mobile. Das ist offensichtlich eine kleine Software, die auf so einen Memory Stick kommt, ne? Entsprechend Sony Memory Stick, dieses proprietäre Zeug da, auf so einen Memory Stick kommt und Karten enthält im Maßstab 1 zu 25.000 und 1 zu 100.000. 2 GB ist der Memory Stick groß und der wird einfach nur in das C702 gesteckt und zack, sind 8 Regionen der Schweiz verfügbar. Mhm. Und das Ganze kostet, und das ist ja auch übersichtlich, 99 Schweizer Franken. Ne, Übersichtskarte 1 zu 500.000 ist auch nochmal dabei. Und weil das Handy einen integrierten GPS-Empfänger hat, ist die Karte natürlich immer genau da, wo man gerade ist und bewegt sich auch mit.
Ja.
So, gibt es in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. Und in allen Swisscom-Shops ist das Ganze zu haben. Mhm. Das mal kurz für unsere Hörer in der Schweiz. Und eben, solche Produkte machen halt logischerweise dann irgendwie auch das Geocaching populär. Mhm. Weil wenn wir uns mal erinnern, ja, wie du drauf gekommen bist, ne? Da war zuerst der Palm, dann war da die GPS-Maus, also dieses Bluetooth-Teil. Mhm. Und dann war auch schon, was kann ich damit machen?
Ja.
Ne? Außer Autonavigation. Und zack, war es Geocaching gefunden.
Ja, ja. Ja, also ich denke mal, wenn man da so ein bisschen eine Affinität hat zur Technik, das hatten wir schon ein paar Mal gesagt, dann ist der Schritt wirklich ein kleiner. Da bedarf es keiner Zeitungsartikel, keiner Radiosendung, keiner Fernsehsendung, sonst irgendwie was, um da die Leute gezielt drauf zu stoßen. Und das ist mittlerweile auch in den, das hatten wir auch schon mal das Thema, in den touristischen Destinationen in der Tat so, dass dort Geocaching als ganz normales Event, also wirklich Rudelcachen dann auch angeboten wird. Also das ist da völlig normal und da kann man auch nichts mehr gegen machen. Man kann es einfach nur schlecht finden, man kann es gut finden, weil die Leute dann hoffentlich auch mit so ein paar Regeln in Anführungsstrichen vertraut gemacht werden. Aber im Prinzip, die Entwicklung ist da schon so weit, dass man da keinen Einfluss mehr drauf hat, was da noch passiert und wo es letztlich hingeht.
Also nicht Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass es wirklich zu einer strikteren Trennung der Szenen kommt und dass irgendwann besonders aufwendige Caches von ihren Ownern auf abseitigere Plattformen verschoben werden. Mhm. Ne, weil die ja dann auch wachsen. Mhm. Das, gehen wir mal davon aus, wächst proportional. Ja. Ne? Dann wird geocaching.com der Hauptanlaufpunkt sein. Ja. Da werden auch alle Leute landen, die mal eben so mal reinschnuppern wollen. Ja. Open Caching wird proportional wachsen, aber wahrscheinlich nicht so stark. Mhm. Und dann eben vielleicht, weiß ich nicht, die anderen Plattformen, vielleicht wird eins davon.
Die es vielleicht noch gar nicht gibt auch. Ne?
Also stimmt, das wäre auch die Möglichkeit, eine neue aufzumachen.
Genau, es sind ja, glaube ich, auch ausreichend Nischen da, sag ich mal, ganz, ganz spezielle Interessen auch zu adressieren. Also das hat die Lost Place-Liste bei Vierlagig Deluxe gezeigt, das hat die Kindercash-Liste bei Rewald gezeigt, wo ganz einfach ganz, ganz spezielle Interessen dann angesprochen werden, eine ganz spezielle Zielgruppe adressiert wird. Und ich glaube ganz einfach, je größer diese Community wird, desto mehr Chancen sind auch für Nischen dann wiederum da. Mhm. Und das merkst du ja nicht nur an den Cachern, wie sie cachen, sondern auch an den Caches, wie sie dann kommen. Und Ich denke auch, dass das Open Caching da hoffentlich noch eine gewichtigere Rolle spielen wird, ne?
Sag ich, der Brummi-Treff auch bei Open Caching gelistet?
Das weiß ich gar nicht, habe ich noch gar nicht geguckt. Aber man hat es ja nun schon mittlerweile vernommen. Wir haben eine Mail von Cyberman bekommen, nachdem in den Logs gefordert wurde zum Brummi-Treff, dass jetzt ein ja quasi unabhängiger Gutachter oder wie man das jetzt auch immer nennen will, sich der Sache annimmt und dort jemand dann tatsächlich nachguckt, ob dieser Cache da ist. Ne, ob es den gibt oder ob es den nicht gibt. Und da wurden dann erstaunlicherweise Stimmen laut, die nach den Dosenfischern schrien. Bisschen unangenehm ist mir das ja, muss ich mal ehrlich sagen.
Ja, vor allem, weil das so in skandierender Form dargebracht wurde. Ne? Dosenfischer!
Ja.
Aber es schmeichelt mir, muss ich ganz ehrlich sagen, schmeichelt mir, dass man mich und dich für so unabhängig und so vertrauenswürdig vor allem, für so vertrauenswürdig hält, dass
genau,
wir...
Genau, das ist so ein Punkt.
Das machen können.
Und der andere Punkt ist natürlich auch, was für dich dann sehr schade ist, du wirst diesen Cache nie loggen dürfen, wenn er denn da ist.
Verdammt, der Punkt geht mir durch die Lappen.
Ja, aber ja, wir haben eine Mail von Cyberman bekommen, er hat gefragt, ob wir das machen würden und wir haben letztlich zugesagt, dass wir uns...
Jetzt tu nicht so, als hätten wir lange überlegt.
Quasi bereit erklärt. Nee, es ist natürlich schon, also vielleicht haben wir auch ein bisschen vorschnell dann ja gesagt, ne, weil es ist natürlich schon irgendwie jetzt so eine Geschichte, glaubt man uns dann hinterher? Also wenn man dem Owner nicht glaubt und dem Reviewer, wie es ja in den Logs steht, gab es ja wohl eine Kommunikation mit dem Reviewer, dem das Konzept erklärt wurde und der gesagt hat, ja, so ist okay.
Worauf jetzt die Stimmen kamen, vielleicht ist Cyberman ja Reviewer.
Ja, genau.
Ne? Ja, stimmt schon. Es gibt viele Varianten des Misstrauens, die da weiterhin bestehen können, selbst wenn wir da eine Dose in der Hand gehalten haben.
Ja.
Also, nee, ich glaube, man wird uns eher glauben, wenn wir sagen, es gibt keine Dose, als dass man uns glaubt, dass
das da ist. Ich bin ja auch gespannt, also ob wir da wirklich tatsächlich was finden, ob es dann etwas ist, wo man davon ausgehen kann, das ist vielleicht erst am irgendwie nach dem Event zum Beispiel hingelegt worden oder sowas. Das kann ja alles sein, ne?
Oder es ist was wir wirklich für absolut nicht findbar erklären. Das, auch das kann sein.
Ja, auch, genau, auch das ist möglich. Und da bin ich echt so ein bisschen gespannt und ich möchte alle bitten, die jetzt auf die Idee kommen, uns dann zu fragen, wie das dort vor Ort ist oder sowas. Also so wir tatsächlich was finden. Ich weiß gar nicht, ob ich davon ausgehen soll, dass wir es finden oder davon ausgehen, dass wir nichts finden. Wie dem auch sei, also ich möchte bitte keine Fragen hinterher haben und auch nicht vorher nach einem Hinweis, nach einem Spoiler, sonst irgendwie was. Also das werde ich partout nicht beantworten, weil...
Ja, das ist der Deal einfach. Also Cyberman hat ja...
Natürlich, aber ich möchte gar nicht in die Verlegenheit kommen, so eine Frage zu kriegen. Also das kann man mir jetzt gerne übel nehmen, aber ich fände das ganz einfach nicht fair. Und ja, möchte ich eigentlich vorher schon für klare Fronten sorgen, also... irgendjemand kam auch auf die Idee, ich weiß gar nicht, das war eine Mail, glaube ich, uns betrunken zu machen, uns unter Einfluss von Drogen dann irgendwie auf dem elektrischen Stuhl, hätte ich fast gesagt, am Geigerzähler auszuhorchen. ich werde natürlich schweigen wie ein Grab. Und du auch, also das gilt für uns beide dann an der Stelle natürlich. Ja, das werden wir mal gucken, wann wir das hinbekommen. Das ist im Moment echt eine Zeitfrage, weil die Wochenende jetzt einfach voll sind und es geht quasi nur am Wochenende, außer wir haben mal irgendwie einen gemeinsamen freien Tag in absehbarer Zeit. Das müssen wir mal gucken. Wir wollen auch nicht zu lange damit warten, aber ich denke, dass wir so ja Ende September, schätze ich mal, dazu kommen werden. Also da sind wir guter Dinge.
Da gibt es ja auch das Berolina-Event. Vielleicht können wir es verbinden.
Genau, ja. Also. Das war jetzt halt so die große Idee, Also in Berlin war ich noch nie, nee, stimmt nicht, war ich schon mal cachen, aber auch noch nie auf dem Event und da ist das Berolina-Event, da gibt es eine ganze Menge Anmeldungen schon, da gibt es auch sicherlich viele interessante Gespräche und das würde ganz einfach passen. Also ne, erst zum Brummi-Treff, dann zum Berolina-Event, das wäre schon eine feine Nummer. Aber da gucken wir mal, dass das in die Zeitplanung passt. Ja.
Ich war mit Ficky cachen.
Ah ja.
Das, ich weiß nicht, das war, glaube ich, ja schon...
Ja, das
ist schon,
du,
ne? Das schon mal erzählt, in diesem Fall komme ich jetzt drauf, weil Ficky ist ja ein Hund.
Ja.
Ne? Und Ficky, übrigens nochmal, ich will es nochmal betonen, Ficky ist nichts Unanständiges, sondern Ficky ist ein in Holland komplett üblicher Hundename. Mhm. Und ne, also Fickys Mensch hat einfach sich gedacht, dass, naja. Und Ficky hat ja so Bratzepfoten. Mhm. Ne? Ficky hat ja nicht so wie wir so filigrane Fingerchen, sondern so Bratzepfoten. Mhm. Und deswegen hat Ficky ein Oregon. Ein Oregano, ein Oregon.
Ja.
Und da habe ich also das erste Mal ein Oregon im Einsatz gesehen.
Und?
Ich bin total beeindruckt.
Echt, wieso?
Ja. Na, weil es alle Vorteile des PDAs, die ich ja damals wirklich geschätzt habe, ne? Ja. Ich habe den PDA ja als von der Bedienung her immer sehr, sehr gemocht und habe auch das Gefühl heute noch, dass mit dem 60er, mit diesem Hin- und Her-Geswitche, da mit diesem blöden Joystick und so, das noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und also es vereint halt die Vorteile vom PDA mit denen eines Outdoor-GPS. Und ich bin relativ sicher, dass mein nächstes Gerät, wann auch immer, das wird noch ein bisschen dauern, aber dass mein nächstes Gerät ein Oregon wird.
Aua, aua, aua.
Also auf alle Fälle, das, oder was der Nachfolger, also irgendwas in der Form jedenfalls.
Ist das dann schon tatsächlich so ausgereift, dass es bedienbar ist? Weil beim Colorado waren ja dann doch irgendwie...
So schnellschüssig sie beim Colorado waren, so durchdacht ist offenbar das Oregon.
Mhm.
Also ich habe jetzt noch nicht viele Tests mir angucken können. Ich habe es aber eben, wie gesagt, live im Einsatz gesehen. Mhm. Und es ging natürlich rasant schnell, gerade so Sachen wie Koordinaten eingeben oder so, durch die Menüs springen. Alles sehr intuitiv, sehr angenehm. Und gerade wenn man so wie ich mittlerweile so Touchscreen-Handys auch gewöhnt ist, dann ist das echt, wie gesagt, schon ganz nah dran an dem, was man wirklich will. Ja. Abgesehen davon kann man sich super ans Ohr halten und so tun, als ob man telefoniert.
Ja gut, das mache ich mit meinem 16er immer wieder auch. Und dann heißt es immer, ach, die Armen da, die können sich nicht mal ein ordentliches Handy leisten. Aber was ich irgendwie interessant finde, ist die Frequenz, mit der da die neuen Geräte rausgehauen werden. Also kann ich nicht so richtig nachvollziehen, so aus Produktstrategie irgendwie. Ne? Also gibt es Colorado und kurze Zeit später kommt schon ein Gerät, was ja dann offensichtlich besser zu handhaben sein dürfte.
Naja, also preislich ist es ja, also sagen wir so, es ist schon klar, warum sie es so rum gemacht haben. Ne? Andersrum wäre echt doof gewesen, weil ich könnte mir vorstellen, dass Colorado würde wie Blei in den Regalen liegen, wenn das Oregon zuerst gekommen wäre. Andererseits bedienen sie ja damit die zwei Produktlinien. Ne? Also das Oregon folgt ja schon eher dem E-Trax, während das Colorado dem 60er folgt. Auch so in der Optik, in der Haptik. Ne? Das eine ist halt so ein fettes Outdoor-Teil mit Antenne und Jogwheel und Kram und so.
Ja.
Und das andere ist eben eher so Handy-groß, bisschen, ne, so ein bisschen E-Trax-mäßig.
Ja.
Kleinerer Bildschirm dadurch, aber dieser Touchscreen, wie gesagt, hat es in sich. Warum wir jetzt drauf kommen, ist, KS Michel hat seine Blogging-Pause unterbrochen und das Oregon nicht getestet. Schreibt er extra drüber, ist kein Test.
Ja.
Hat ihn aber nicht davon abgehalten, das zu besprechen.
Kein richtiger Test.
Kein richtiger Test. Da ist einfach der Anspruch von KS Michel wahrscheinlich so hoch.
Zumindest für mich ist es ein richtiger Test.
Absolut. Ne?
Weil der hat das da richtig, also auch auseinandergenommen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Die Screenshots sind sehr umfangreich.
So wie wir es von KS Michel gewohnt sind.
Ja. Also wer demnächst nicht wie ich das Glück hat, das mal live zu sehen, dem ist mit dem Test da schon sehr geholfen. Und wie gesagt, für mich ist es definitiv etwas, was ich in Betracht ziehe fürs nächste GPS. Aber zurzeit bin ich einfach mit dem 60er glücklich.
Ja.
Und die Familienkasse auch.
Was kosten das?
Ja, es liegt leider auch bei knapp 400 Tacken. So. Das, was man haben will, ne?
Also
bei 300, das 300er will man ja.
Mhm.
Ne? Unter dem will man es ja nicht machen und das 300er liegt irgendwie von zwischen 329, 390 irgendwie. Tendenz 399.
Euro
noch
oder
nicht.
Dollar?
Sowohl als auch, glaube ich.
Okay.
Also wir haben wieder mal... Ne, also es würde sich wieder lohnen, in Amerika einzukaufen. Nee, schickes Ding in jedem Fall.
So, dann können wir nochmal nach Amerika.
Ja.
Nee, aber schöner Test bei KS Michel. Den Link gibt es dazu natürlich auch wieder im Beitrag.
So ist es.
Von KS Michel jetzt zum Sonntagsrätsel zu kommen, ist ein bisschen komisch, aber man braucht auch nicht immer die perfekten Übergänge. Manchmal kann man sich das einfach so bauen, wie man es braucht.
Doch, geht. Geht. Ja. Und zwar.
Aber wir sind ja schon mittendrin.
Gastbeitrag?
Ja.
Gastbeitrag?
Ja.
Thomas von den Cash-Test-Dummies, Sonntagsrätsel, KS Michel, Gastbeitrag, Tag vorher.
Na, dann machen wir.
Jedenfalls hat mich sehr, sehr gefreut, dass Thomas von den Cash-Test-Dummies uns nicht nur einfach nicht einfach nur einen Beitrag geschickt hat, sondern gleich ein richtiges Rätsel draus gemacht hat.
Ja.
Er hat als Preis ausgeschrieben Erwähnung im Podcast und dadurch sozusagen eine Art von Ewigkeitsgarantie. Da wir da nicht mitgehen, haben wir gesagt, so eine Coin hält vielleicht länger als wir.
Ja.
Und deshalb haben wir noch eine Coin draufgelegt. Es ging darum, ein Foto zu erkennen und danach noch, also zu sagen, an welchem Ort dieses Foto gemacht wurde und danach noch zu sagen, welche Koordinaten das GPS zeigen sollte.
Du kannst es ja schon auflösen jetzt.
Nein, es ist also, sagen wir so, ich hab ja einen Freund da gehabt zu der Zeit und der ist allein drauf gekommen, weil er, also er kannte das Bild, konnte er überhaupt nicht einordnen. Mhm. Ne? Aber für ihn war so, wir sind ein Geocaching-Blog.
Ja.
Es ist also ein Ort, der für Geocacher relevant ist.
Ja.
Ne? Wenn ich da die Koordinaten wissen kann, mhm, kommen so viele Orte nicht in Frage. Ja. Es sieht nicht nach Nordpol, nicht nach Südpol aus, mhm, das Foto. Ein weiterer markanter Ort, das haben wir ja sogar alle in der Schule gelernt, wäre dann noch Greenwich.
Ja.
Ne? Also der Nullmeridian. Mhm. Und in der Tat ist das Foto genau da aufgenommen worden. Allerdings hatte ich überhaupt keinerlei Erklärung dafür, warum die Koordinaten dort sind, wie sie sind. Wirklich, hatte ich überhaupt keine Idee. Ist mir aber von unseren Lesern aufs Schönste erklärt worden. Und zwar, also erstmal die Koordinaten, die man dort sehen müsste, sind 51, 28, 6, 7, 5 und West 0, 0, 0. 00088. Mhm. Also nicht etwa 000, wie ich jetzt erwartet hätte als geografischer Laie, sondern 088, beziehungsweise, Thomas hat da eine gewisse Kulanz eingebaut, auch 090.
Ja.
Wir haben beides gelten lassen. Mhm. Ne, diese Abweichung von zwei. Das, und mal ein schönes Beispiel, hier haben wir geschrieben bekommen, die auffällige Abweichung bei der Ostkoordinate erklärt sich dadurch, dass der Nullmeridian unseres Koordinatensystems WGS 84 nicht mehr ortsfest an die Erdoberfläche gebunden ist. Er geht etwa 100 Meter ostwärts an der in Greenwich markierten Linie vorbei.
Ja.
Ne, und deswegen, wenn man draufsteht, hat man halt nicht 0000000000. Toll.
Wieder was dazugelernt, ne?
Ja.
Also ich zumindest.
Ja, was die alles wissen.
Ja.
Also ich würde das jetzt noch ein bisschen genauer gerne, einfach für mich, damit ich es begreife, erklärt haben, wieso das nicht ortsfest an die Erdoberfläche gebunden ist. Ja. Das hätte ich gerne noch mal erklärt, aber ich bin ganz sicher, dass unsere klugen Hörer es gleich nach dem Podcast hören in den Kommentaren hinterlassen werden.
Das denke ich auch. Und wir hatten eine Menge kluger Podcast-Hörer, die das tatsächlich gelöst haben, und zwar exakt gelöst haben. Wir haben die ganzen Einsendungen, wie wir das immer so machen, auf kleine Karteikarten die Namen geschrieben und werden jetzt denjenigen da heraus extrahieren, den wir akustisch konservieren.
Genau.
Sozusagen. Und willst du, pass auf.
Genau, da sind die Namen drauf.
Da sind die Namen.
Jetzt wird das hier aufgefächert.
So, ne? Bitteschön.
So.
Zieh mal.
Gabel.
Eine nur.
Ja, habe ich. Und. Schulze und Schulze sind's.
Ah, habe ich schon mal gehört. Schulze und Schulze.
Schulze und Schulze haben uns schon Mails geschrieben. Manuela und Peter, vielen, vielen Dank. Da wird unser Coin dann auf in den tiefen Süden gehen.
Genau.
Ich weiß leider nicht mehr genau, wohin in den tiefen Süden, aber da sie uns hier mit der Mail Grüße aus dem tiefen Süden geschickt haben, gehe ich mal davon aus, dass es weiter nach Süddeutschland gehen wird.
Ja.
Nee, wunderbar.
Schön.
Herzlichen Dank.
Ja, aber war auch, glaube ich, ein schönes Rätsel, weil ich kann mich erinnern, dass an dem Tag, wo das Rätsel kam, auch das Wetter nicht so optimal war.
Die Leute ein bisschen Zeit hatten.
Genau, man durchaus diesen Virtual lösen konnte.
Ich hatte ja noch angekündigt, dass wenn es offenbar zu schwer ist, wir noch Hinweise geben.
Ja.
Diese Hinweise kamen nicht, waren nämlich nicht notwendig.
Ja.
Es trudelten nämlich hier echt eine Menge Mails ein. Mhm. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich die mit einem einfachen Suchbegriff für mich sortieren kann.
Genau.
Nee, ja, klasse.
Sehr schön.
Vielen Dank dafür.
Geht eine Coin an Schulze und Schulze und wir bitten mal höflichst um die Adresse per Mail.
Genau.
Bitte an
die Snail-Mail-Adresse, damit ich in 4 Wochen die Coin losschicken kann.
Ja, du hast ja jetzt gerade einen großen Stapel losschicken lassen.
Frau Sandmann hat geholfen. Frau Sandmann hat zum Beispiel, weil Frau Sandmann ist einfach die Praktischere hier im Haushalt, die Praktischere hier im Haushalt, die hat so das so mit Panzertape und na du Idiot, das musst du einkleben und so, ne? Die hat mir einfach sozusagen erklärt, was ich da beachten muss. Und deswegen sind die dann jetzt...
Ach so ist hier der Umgangston, du Idiot. Alles klar.
Nein, wir sind schon relativ höflich miteinander. Auf alle Fälle sind die ersten Coins jetzt raus und wir haben auch schon ein paar Dankes-Mails bekommen.
Genau, die sind also schon angekommen.
Die sind angekommen und ich gehe jetzt mal auch davon aus, dass die Leute, die keine Mail geschrieben haben, trotzdem ihre Coin bekommen haben. Hm. So.
Stichwort Coin, die Zeit läuft. Wir müssen mit Ernie schon bald, Ernie from Switzerland, herzliche Grüße an dieser Stelle, auch an die Doppel-O-Agenten.
Und die Cyberberry genau. Und Struwelchen.
Ja, nee,
Grüße. Und Mazzotti.
Da kommen wir noch zu.
Ja.
Mit Ernie from Switzerland werden wir schon bald, ich glaube zur nächsten Ausgabe, oder das ist die übernächste, die Gewinner der Aktion Schweizer Wochen auswählen. Mhm. Das heißt, noch bestehen Chancen, dort Coins von Ernie abzuräumen.
Ja, und zwar diese wunderschönen Edelweiß-Coins.
Richtig. Und ja, das werden wir auch schon bald dann auflösen können.
Also schon bald heißt es, September ist Stichtag, ne? Also am 30. muss das Ding gelaufen sein.
Ja.
Danach nehmen wir nichts mehr entgegen. Wir haben sehr, sehr schöne Sachen bekommen, ja. Allerdings aber auch erwartungsgemäß weniger als bei anderen Aktionen.
Ja.
Weil selbstverständlich ist es besser, eine Mail zu schreiben oder entspannter eine Mail zu schreiben.
Also beim Sonntagsrätsel hörte sich die Einsenderquote ungefähr so an.
Aha.
Und bei der Schweizer Wochenaktion ungefähr so.
Okay.
Ja, das sind so die Dimensionen.
Ja. Aber das kann ist nicht schlimm,
also, steigt ja die Chance.
Ja, also wer sagt schon, De Papst hätt's Speck besteckt, Sport bestellt.
Und das freiwillig.
Und freiwillig in ein Telefon oder genau. In eine MP3-Datei.
Genau.
Nichtsdestotrotz bringen wir das zu einem rühmlichen Ende, denn das sind wunderschöne Coins. Und wir verstehen ehrlich gesagt nicht so ganz, wieso die Coins nicht ziehen. Weil die sind... Ne? Und Coinsammler sind doch auch leicht begeisterungsfähige Menschen.
Genau.
Sag ich mal.
Ja, aber wie das so ist im Leben. Das ist ja auch nicht schlimm. Was soll mir das jetzt sagen, was hier bei dir... Wir haben wieder mal ganz wenige und sehr dürftige Stichpunkte auf unserer Liste.
Ja, weil wir ja quasi telepathisch verbunden
da
sind.
Hat, genau, da hat mich der Tom... Dann kann ich ja mal mit Tom von den Gassipots, also ohne Larson vielleicht einsteigen. Dann kann ich die Geschichte vorwegbringen.
Ja, mach
dann,
mal.
Die ist schön. Schließt sich auch gleich der Bogen.
Das war ja übrigens, wenn ich nochmal da kurz einhaken darf, das war ja mal wieder ein Grund, richtig neidisch zu sein, ne?
Weil?
Auf deinen Job und auf dein Leben und auf dein... alles was so, weißt du... Du kannst einfach so erster Klasse im Zug steigen und nach Köln fahren und da irgendwie die Podcasting-Eminenz treffen, die schon viel länger als wir dieses Medium betreibt.
Da, den Anfangsteil schneiden wir nachher raus. beim Rest stimme ich dir zu. Da habe ich mich schon richtig drauf gefreut. Da ich seit einiger Zeit ja wusste, dass ich nach Köln fahre, konnte ich mich auch mit Tom langfristig schon verabreden. Und habe mich sehr darauf gefreut und habe mich auch sehr gefreut, ihn zu treffen und getroffen zu haben. Das war schon irgendwie so, ja, also ich kannte ihn ja bis dato nur aus dem Podcast und von seiner Seite. Und das ist schon, wie du sagst, irgendwie so ein bisschen Eminenz, ne? Graue Eminenz, hätte ich fast gesagt. Also nicht aus Alter bezogen, sondern einfach, den gab es schon, bevor wir überhaupt drüber nachgedacht haben, was wir da eigentlich tun.
Zu geocachen.
Genau.
Und, Geo zu cachen, wie sagt man nämlich?
Das war ja auch so einer der erste Podcast, den du damals gehört hast.
Ne? Logisch.
Und von daher ist das schon so ein bisschen, da schaut man schon auf. Also, ne? Tom habe ich, wie gesagt, getroffen, ohne Larson. Schade. Ich habe die Bilder hinterher meiner Frau nochmal gezeigt von Tom und Larson und sagte, oh, ist das ein süßer Hund. Und war sehr schön. Wir waren zusammen essen, Himmel und Erd, also Himmel und Erde.
Ja, gibt es ja bei uns
durchaus auch.
Ich weiß allerdings nicht,
ob das bei uns genauso ist. Und zwar Kartoffelpüree, gebratene Blutwurst, gebratene Zwiebelringe und Apfelmus.
Ja, das ist du,
das ist nicht weit tatsächlich weg. Ja. Ja, also das ist was mit süß und deftig war bei uns in Mecklenburg, weiß ich auch, aber ich glaube nicht in dieser Konstellation. War aber oberlecker. Tom fragte erst, was willst denn du essen? Und ich sage, naja, was isst man dann eigentlich hier so, ne? Wie man dann so ist als Kleinstädter. So, und dann sagt er, naja, ich weiß nicht, ob das so dein Geschmack ist, aber das ist ja halt so eine Geschichte. Und klar, und das war echt oberlecker und wir haben da ganz lange gesessen und das ein oder andere Kölsch noch gezapft, zapfen lassen und uns hinterher noch mit einem Bekannten von Tom getroffen War sehr schön und natürlich viel zu kurz. Also wir waren nicht cachen. Ich hatte mein gesamtes Zeug zu Hause gelassen, aus gutem Grund, weil ich genug Gepäck dabei hatte und auch wusste, dass es nichts bringt, irgendwie das auf Gedeih und Verderb abends dann noch drauf anzulegen. Aber war wirklich sehr schön und ich bin mir sicher, wenn wir wieder in Köln sind, dann müssen wir Tom unbedingt nochmal treffen, damit du ihn nochmal kennenlernst. Und das ist einfach ein ganz lieber. Ich hoffe, dass er den Podcast, den wir dort aufgenommen haben, auch bald veröffentlicht. Das ist natürlich auch bei ihm eine Zeitfrage und ich kann ihm da kann das gut nachfühlen, dass es bei ihm eine Zeitfrage ist, weil wir teilen uns das quasi.
Ja.
Ne? Und wir haben so viele Sachen schon quasi automatisiert. Ne? Wenn man das alleine macht...
Das ganze Gerede hier, das machen wir ja gar nicht mehr. Das
ist automatisiert. Nee, ist automatisiert. Aber wenn man das alleine macht, ist das natürlich schon eine Nummer. Und,
Nein, vor allem ist ja die Strategie, die er fährt, eine andere.
Ja,
klar. Also du hast ja erzählt, dass er sehr, sehr, sehr viel Material aufgenommen hat. Sehr viel.
Ja.
Also und dann ist natürlich der Schnitt aufwendig.
Genau, klar. Er hat auch immer noch was zu liegen aus der Vergangenheit quasi, was aber dann immer noch geschnitten werden muss und sowas alles. Das ist schon aufwendig. Aber wie gesagt, war sehr nett und wir sind demnächst wieder in Köln. Dazu erzählen wir später sicherlich nochmal was, wo wir dann auch cachen. Und da das schon ja quasi feststand, dass wir dort bald wieder sind oder dass wir dort bald sind, war auch nicht der Druck da, jetzt unbedingt eine Dose auf Gedeih und Verderb dann noch zu suchen.
Aber wobei es ja tolle Dosen in Köln.
Ja, das hatten wir ja auch schon mal berichtet. Womit ich jetzt wieder den Bogen schließen will, Tom fragte auch, wie macht ihr denn das und so weiter und so fort. Und ich sage, naja, eigentlich so für die Podcasts, wir haben nicht so groß die Vorbereitung. Hin und wieder notieren wir uns mal Sachen vorab, damit wir das nicht vergessen. Und so komme ich jetzt wieder auf diesen Eintrag von dir. Da stehen nämlich nur zwei Namen und ich weiß damit nichts anzufangen. Mhm. War das eine geile Brücke diesmal?
Ja, super. Die war echt vom Feinsten. du meinst hier El Barto und ja. EW742.
Ja.
Mhm. Das ist einfach eine schöne Geschichte. Einfach eine ganz klassische Geocaching-Geschichte. So unwahrscheinlich wie aus dem Leben gegriffen.
Mhm.
Ne? EW742 auf der Autobahn, auf dem Weg zwischen Hamburg und Berlin, kommt vorbei, sein Gerät piepst für Lost Bridge A24.
Ja.
Ein Cache, den auch wir noch gut kennen, denn er war der Anfang unserer ersten gemeinsamen Tour. Da wussten wir noch nicht, dass Cachen auch was anderes sein kann als Filmdosen oder Tupperdosen einfach nur aus dem Wald holen.
Ja.
Und sind dann auch grandios an einer Mauer gescheitert, auf die wir nicht hochgekommen sind.
Ja. Die Wunde ist schon ein bisschen verheilt.
Ja, da aber die Hose hast du wahrscheinlich immer noch aufgehoben. Ne?
Die Hose habe ich noch als Andenken. Ja.
Die der Baum dir da zerschrammt hat.
Also das, was davon noch übrig ist.
EW742 will das eigentlich demnächst machen, den Cache. Und er fährt nochmal vor Ort, um mal zu gucken, ne, was er dann braucht an Equipment.
Mhm.
Hält da an, steht da schon ein Auto. Mhm. Schon das erste Mal seltsam. Denkt dann, okay, Leute mit dem Hund gehen oder so. Ne?
Ja.
Dann steigt er aus und es kommt ihm entgegen, eine Kleinfamilie, also Mann, Frau, Kind, mit einer Leiter über der Schulter. Und da war natürlich alles klar. Da hat er nur noch gefragt, so und gefunden. Und dann bekam er also wirklich vom Feinsten, ne, bekam er dann die Leiter angestellt und durfte so quasi betreut zum Cache aufsteigen.
Ja.
Hier ist es auch kein Geheimnis mehr, dass es um Aufstieg geht, weil der Cache hat genug Fotos, wo man sieht, dass es hochgeht.
Ja. Und diejenigen, die ihm dann entgegenkamen, vermute ich jetzt mal, waren die
El Bartos.
Genau.
Die wir ja auch kennen und schätzen, zumal sie sich ja einer Region hier verschrieben haben, die bis dato noch quasi dosenfrei war, nämlich Grabo und Ludwigslust. Mhm.
Genau.
Und da müssen wir endlich auch mal bei Gelegenheit cachen gehen.
Ja.
Bald mal, bald,
ja.
Um uns das da mal ein bisschen näher anzugucken, wenn da jetzt schon Dosen sind.
Ja. Ja, aber das sind natürlich so die Geschichten, die es dann wieder
absolut. Ja, vor allem, wie unwahrscheinlich ist das? Ja, weißt du kommst zwischen Hamburg und zu einer undefinierten Zeit, fährst du mal eben so rechts ran, nur mal zu gucken. Ne? Und das zeitgleich, in dem Moment, Leute mit einer Leiter da vor Ort stehen, ist wie gesagt absolut unwahrscheinlich.
Aber hast du schon mal andere Cacher an einem Cache getroffen? Also ich musste jetzt wirklich haarscharf mal überlegen.
Ich hatte Vogel und Mortimer auf die Art und Weise kennengelernt.
Stimmt, bei meinem Willkommen.
Genau, bei deinem Willkommen in Schwerin.
Ja, stimmt.
So, das war das Nachhaltigste, ist mir natürlich auch am besten im Gedächtnis.
Mhm.
Ich überlege gerade, ob das nochmal der Fall war.
Also mir ist es, glaube ich, noch nie passiert. Also ich muss jetzt wirklich mal haarscharf nachdenken, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Weil die Frage ist natürlich auch immer, wie tarnt man sich vor Ort oder wie tarnen sich andere?
Mhm. Oder ob du es auch erkennst,
meinst du? Ja.
Na, als Geocacher erkennt man ja Geocacher.
Das ist halt die Frage. Wegen des
betont unauffälligen Verhaltens.
Ja, wobei, wenn...
Und wenn man das Gerät erkennt.
Ja, aber also Es gibt ja auch Leute, die sich sehr gut tarnen, glaube ich.
Ja, aber du hast ja immer irgendwie ein Gerät. Also hast du entweder am Hals hängen oder hältst es vor dich hin. Mhm. Ne? Ich glaube nicht, dass im Wald jemand SMS'en tippt. Ne? Vor allem, wenn er den Daumen nicht bewegt. Dann hat er wahrscheinlich das Handy nur so. Ja. Ne? Also Geocacher, glaube ich, erkennen andere Geocacher. Mhm. Aber die Frage ist ja auch viel eher, wie tarnt man sich vor Muggels?
Ja, na, da gibt es ja unterschiedliche Strategien. Ne? Also ich weiß nicht, war das Mistvieh mal, der irgendwo dann so Warnweste und sowas dann angezogen hat? Ich weiß gar nicht mehr, ich will jetzt nicht irgendwelche falschen Sachen
erzählen. Ich glaube, das kann man keinem zuordnen. Wir hatten mal so einen Film bei uns im Blog von australischen Geocachern gedreht, die auf sehr witzige Weise erklärt haben, wie man sich tarnen kann. Ja. Und da war natürlich Klemmbrett und Warnweste.
Ja.
Ist sozusagen, macht ja unsichtbar.
Ja, komplett. Ja, genau.
Sobald du eine Warnweste an hast und Klemmbrett dabei, bist du komplett unsichtbar. Mhm. Bist du ein städtischer Bediensteter oder vor der Wasserwacht oder keine Ahnung, auf alle Fälle darfst du machen, was du willst.
Genau. Und dann gibt es ja auch noch so die Strategie, die ich durch Michael Zielinski kennengelernt habe, von dem wir übrigens lange nichts mehr gehört haben.
Fällt mir richtig.
Die Strategie mit dem ich bin eine öffentliche Person, also eine öffentliche Respektperson. Also ich habe einen Ausweis hier irgendwie dran, ne? Mhm. Und das ist irgendwie ganz wichtig. Und dann sind ja alle anderen irgendwie sofort, schalten das ja aus.
Ja. Ne?
Also diese Person wird dann nicht mehr gesehen, weil man will erstens nicht angesprochen werden, überlegt, was hat man falsch gemacht. Ne? Und das finde ich auch eine sehr nette Strategie. Ansonsten, wie machst du das? Also wenn du vor Ort irgendwo eine Dose suchst und...
Also sagen wir so, ich versuche vermuggelte Orte erstmal generell zu meiden. Mhm. Ich suche deutlich lieber auf dem Lande und im Wald, wo mir auch keiner irgendwie auf, wo wirklich keine Gefahr besteht, dass irgendjemand kommt. Das ist mir erstmal das Allerliebste. Mhm. Ne, wenn es dann doch mal anders nötig ist, sind es eigentlich absolute Klassiker. Mhm. Also so auch Klassiker, wie man im Moment auch gerade im Forum übrigens sehr schön nachlesen kann, im Geotalk, Kamera. Mhm. Foto, Motiv suchen. Mhm. Wobei das auch, ich denke immer, weißt du, dich hinzustellen, die Kamera vor der Nase und mit der rechten Hand dann irgendwo rumzufummeln, das soll nicht auffallen?
Das hat also, hier Jens vom Geocaching-Blog, ich weiß gar nicht, wo die cachen waren, wo er seine Freundin dann irgendwie auf irgendwas hochgeschickt hat, wo er sie dann fotografiert hat und sie ihm praktisch mit der Hand sich da abgestützt hat, um eine Dose dann rauszu... Das fand ich sehr schlau, weil das war ja wirklich ein Ort, der sehr vermuggelt war. Mhm. Ne?
Schöne Strategie für Paare wurde auch da im Forum vorgeschlagen. Mhm. Losknutschen.
Mhm.
Ne?
Okay.
Also du stehst so am Geländer und weißt... Ich
stelle vor, wir beide knutschen am Geländer.
Das war auch meine erste Überlegung. Ich hatte das nämlich mit den Paaren nicht gelesen. Mhm. Ne? Hatte also nur gelesen... Und wenn Kinder gucken, anfangen zu knutschen. So, die hören sofort auf, die gucken sofort peinlich berührt weg.
Ja.
Ich glaube, bei zwei Männern würden sie erstmal nicht peinlich werden, wären sie neugierig, ne?
Das würde vielleicht auch einen kleinen Auflauf geben.
Man müsste gleich Sachen erklären.
Ja,
ihnen einen Auflauf geben, so unnormal.
Ja, du, hier in Mecklenburg auf jeden Fall. Ja, wir sind hier in der Provinz.
Das stimmt.
Das ist hier, das ist hier nicht so.
Das wäre dann hier am Christopher Street Day, wo die drei bekennenden homosexuellen Schwerins mit ihrem Stereorekorder durch die Stadt laufen.
So ungefähr. Und aber von allen doof angeguckt werden. Das ist ja immer so das Oberpeinliche, wie gering hier so einige Leute in ihrer Bildung...
Toleranz.
Toleranz, genau, nicht Bildung, niedrig. Toleranz.
Nicht Bildung, Toleranz, genau. Ja jedenfalls ist das Knutschen offensichtlich bei Paaren dann auch nochmal eine mögliche Strategie. Wie gesagt, was ich auch, glaube ich, für clever halte, weil ich mir vorstellen kann, dass ich solche Leute auch übersehe, ist sich absolut selbstverständlich benehmen.
Ja.
Sicher und selbstverständlich auftreten. Ja. Nichts fällt mehr auf als links und rechts gucken und oben und unten und so, sondern ab durch die Mitte.
Also interessant fand ich das auch.
Achso, und Tarnklamotten im städtischen Park. Ne? Das fällt also sozusagen auch der Location entsprechend angezogen sein, hilft schon.
Also ich habe das wer hat mir das dann erzählt? Das war irgendjemand auf dem, Entschuldigung, irgendjemand auf dem Dosenfischer-Event, der sich dann eine, also wenn er in Business-Klamotten unterwegs ist, eine rabenschwarze Sonnenbrille aufsetzt, einen kleinen Knopf ins Ohr steckt und dann einen auf Sicherheitsdienst macht, der dann irgendwas untersucht.
Das ist ja
hatte
geil.
Wohl auch das entsprechende Auto dazu, fand ich auch eine nette Strategie, weil ne, hin und wieder, gerade wenn du unterwegs bist, wie willst du erklären, dass du jetzt in Business-Klamotten irgendwo, also im Schlitz und
Kragen, im Wald rumläufst, ne,
da irgendwo was auseinander nimmst? Ich meine, geht ja auch nicht so richtig.
Der hat gerade eine Leiche verbuddelt.
Ja. So, also das fand ich auch eine interessante Strategie. Aber wie du schon sagst, es ist immer sehr, sehr location-abhängig und situationsbedingt dann, wie man sich da am besten tarnt. Das Schöne ist ja, dass man vorher ja also nicht immer weiß, wo man denn nun hinkommt. Interessant fand ich damals auch die Geschichte von Arne, der auf seinem Lost Place dann auch einen auf Sicherheitsdienst gemacht hat, der sich seine Jacke auf links gedreht hat und dann auch eine Gruppe Jugendlicher zugegangen und gesagt, was wollt ihr denn hier?
Ja,
verlassen Sie sofort das Gelände.
Genau, das war ja auch noch so ein Moment, wo er wirklich also keine Begründung gehabt hätte.
Ja,
ne,
ja,
wo mit Bohrmaschinen. Weiß ich nicht, mit Vorschlaghämmern, Bohrmaschinen und ne, also richtig Equipment da saß und irgendwie am Basteln war. Und er nur die Wahl hatte, Flucht nach vorn anzutreten.
Ja, ja, klar.
Aber Arne ist es so, das habe ich ja in einem älteren Podcast mal erzählt, als wir im Schlosspark Ludwigslust gesucht haben, kam ja auch ein Wachmann, ne, war auch so ein bisschen gnatschig, was machen Sie denn hier und so.
Ja.
Und dann hat er ihm die Geschichte aufgetischt von seiner Freundin, die an diesem Baum beim kleinen Fest im großen Park geknutscht hat wie Sau und dabei hat sie ihren Ring verloren. Und da die nicht mehr in der Stadt sei, ist er gebeten worden, sich da mal umzugucken und deswegen lungern wir da rum. Und das hat
diese Kaltschnäuzigkeit muss man erstmal haben.
Also die Geschichte und dann raus da, wunderbar.
Ja, da bin ich echt nicht der Typ für. Also ich würde dann, glaube ich, wahrscheinlich anfangen zu stammeln.
Erstmal
genau.
Ja.
und dann laufen.
Herr Wachmann.
Ja, genau. Entschuldigung, Herr Wachmeister. Ja, Herr Blockwart. Nee.
Also bei der Polizei, gut, das ja, muss man auch situationsabhängig sehen, aber bei der Polizei muss ich mal sagen, also kein Cash ist es wert, dass sie mich dafür in den Knast stecken. Insofern, wenn die anfangen, irgendwie richtig rumzuzucken, erzählt man die Wahrheit, das kann ich auch nachvollziehen. Und auch da war ja, da wiederum, jetzt stimmt Müstvieh, hat damit ja sehr gute Erfahrungen gemacht. Ne? Einer seiner Caches wird ja quasi regelmäßig offensichtlich von Zivilbullen oder so bewacht und da gibt es ja regelmäßig Begegnungen.
Ja. Ja, ja, du klimperst da schon.
Ja, und vor allem ist jedes Klimpern eine muskuläre Kraftanstrengung. Ne? Ich muss da richtig... einmal schaffe ich es noch. Und nochmal hoch.
Morgengymnastik beim Landmann.
Nee, wir haben nämlich hier was bei uns im Küchenstudio liegen, was, glaube ich, noch nur woanders liegt.
Nee?
Ich glaube nicht.
Okay.
Muss mal gucken. Also ich weiß nicht, ob es schon ausgeliefert ist.
Weiß ich auch nicht.
Also Vorbestellung...
Ja.
Wir haben jedenfalls...
pure!
Ja, wir haben echt pure Geocoins bekommen.
Ja.
Ja, so ist wieder so ein Tag, wo du am Briefkasten gehst und denkst dir nichts Böses, holst die Tageszeitung raus und auf einmal kommt ein super schwerer Briefumschlag bei raus. Und jetzt haben wir hier jedenfalls eine schwarze, eine weiße und eine rosane.
Geil.
Das ist echt der Hammer.
Ja.
Nee, wunderschön. Vielen Dank an Claudia.
Das, total cool.
Ja, also das ist eine Zusammenarbeit wirklich vom Feinsten. Nicht nur, dass sie uns irgendwie die schönsten Coins der Welt gebastelt hat, über die wir nicht mehr so viel reden sollen, haben die Hörer gesagt.
Ja,
da muss jetzt auch mal Schluss sein mit.
Machen wir jetzt auch nicht mehr.
So, genau. Sondern sie hat uns jetzt auch noch hier so, ne? Vielen Dank.
Finde ich sehr cool.
Ja. Ja.
Die sehen auch echt gut aus. Beim Leipziger Event werden wir die auch dabei haben.
Du hast deine sogar schon reingelegt.
Ich habe meine schon reingelegt. Ich habe vorhin noch Clear gemacht.
Ach, das muss ich auch noch.
Ja.
Aber ich muss jetzt mal anmelden. Also ich bin ja mit Coins immer so schlampig.
Ja, ich ja auch. Aber mittlerweile stapeln die sich bei mir ja schon zu Hause. Und, ich habe schon kleine.
Hast du so viele bestellt?
Na, ich habe die Digital Hell von Xibalba. Ich habe die 5 Jahre Geoclub von Mönk. Ich habe die Coin, die wir nicht mehr erwähnen wollen.
Ja, genau.
Davon liegen auch noch ein paar. Und ich habe jetzt eine weiße Pure.
Das ist schon
zwar stimmt. Noch hier liegt, aber...
Es gibt schon einen kleinen Stapel. Ich denke, wir können nicht mit den Stapel. Echten Sammlern dann mithalten.
Dann gibt es noch zwei Coins, die mir aber nicht gehören, die da noch liegen, die irgendwann weiter sollen. Der eine nach Dänemark und der andere nach, habe ich vergessen. Nee, habe ich schon ausgesetzt. Also noch einer, der noch nach Dänemark muss, den ich dann im Oktober mitnehme. Ja, also sehr, sehr schicke Coins.
Ich finde, es war ein... Schlusswort vom Feinsten, oder?
Das denke ich auch.
Also jeder, der jetzt natürlich eine 50. Ausgabe mit einem Feuerwerk von Besonderheiten, von nie gehörten Seltsamkeiten erwartet hat, wird jetzt enttäuscht sein. Aber für uns war es wie immer ein schöner Mittwochabend in der Küche.
Genau, wir hatten Spaß.
Macht's gut.
Tschüss.